Se sentirá en casa. Muchas gracias. Ich fühle mich heute hier sehr alleine und ich bräuchte zwei Freiwillige, die mich hier vorne für den Einstieg unterstützen. Ihr müsst kein Theologiestudium haben, ihr müsst nichts Verrücktes können, ihr müsst nur sehen können und lesen können. Wer wäre bereit, hier nach vorne zu kommen? Für einen kurzen Moment. Noch jemand? Kannst du da bleiben? Übrigens, hier ist auch ein sehr altbekanntes Gesicht unter euch, der Erich. Wir kennen uns schon sehr lange. Ich finde es schön, dich hier zu sehen, Erich. Ich bitte einmal, dass, wie ist dein Name? Thomas?
Michel.
Michel, dass der Thomas sich mal dahin stellt und der Michel da. Und jetzt bitte ich den Michel, dass er mal wegschaut vom Tisch und dass der Thomas mal sagt, was er für eine Zahl, also dass er zeigt, was für eine Zahl er sieht. Habt ihr alle gesehen? Jetzt darf der Michel sich umdrehen und sagen, was er für eine Zahl sieht. Ja, darf sagen.
Sechs.
Stimmt das, Thomas? Was siehst du?
Ich sehe eine 9.
Du siehst eine 9. Und du?
Ja, ich sehe die 6.
Die 6.
Hab ich nicht geirrt, oder?
Also ihr seid das, dass die das seht. Also du siehst eine 6 und du siehst eine 9.
Vielleicht ist ein Sprachproblem. Das ist eine 9.
9. 9. Ja, das muss Französisch sein, weil das verstehe ich nicht. Ich bitte einfach den Thomas und den Michel, dass sie mal ihre Position wechseln. Was siehst du, Michel?
Ich sehe die 9. Thomas, du hast recht gehabt.
Nein, du hast recht, Michel. Ist deine 6, eindeutig.
Ach, siehst du? Das ist die Position. Du siehst die 9.
Ich lade dich jetzt ein, dass der Thomas und der Michel sich beide mal da vorne treffen. Was seht ihr?
Eine 9.
Also hattet ihr beide recht? Was seht ihr jetzt? Ich sehe aber eine 9. Das ist das Problem. Danke fürs Mitmachen. Ich habe euch noch was weiteres mitgebracht. Ein Bild aus unseren Ferien, aus Spanien. Das ist ein Ort, der ist abgedeckt mit einer schwarzen Plane, damit das Gras da über die Winterzeit nicht wächst. Und wenn man auf der Plane steht und in eine Richtung schaut, sieht man so einen alten Schuppen. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Aber das ist ein, nein, das sollte es noch nicht sein. Das ist so ein alter Schuppen. Das ist eine Kürbispflanze, das ist vertrocknetes Gras. Also für meinen Geschmack nicht sehr einladend, um Ferien zu machen. Da liegt Holz, der Schuppen selber ist nicht sehr aufgeräumt. Man hat einfach vor dem Winter alles reingeschmissen und ist nach Hause gefahren. So sieht es aus. Vielleicht kennt ihr das. Schnell am Schluss nach dem Schubkarren alles rein. Hauptsache nochmal nach Hause oder nochmal weg. Ne? Das ist ein Ferienhaus von Bekannten von uns. Also nicht der Schuppen, aber der gehört zu einem Haus dort. Und wenn ich jetzt auf der Platte da stehe, auf der schwarze, also das erste Bild, und mich dann umwende und in die andere Richtung schaue, dann sehe ich das. Ein Sonnenuntergang am Abend, wunderschön. Ein wunderschöner Ort. Und ist es im Leben nicht oft so, dass wir uns sagen, betrachte das doch mal aus einer anderen Perspektive, wo du gerade drinnen steckst. Und das ist heute auch unser Thema. Ich bin jetzt gespannt, was bei euch passiert. Könnt ihr es lesen? Warum macht ihr automatisch so? Also ganz leicht so. Warum? ein horizontaler. Jetzt ist es aber senkrecht. Das Thema habe ich bewusst so hingeschrieben, weil es soll euch bleiben. Ferdinand ist der mit dem schiefen Kopf. Der bringt das Thema so. Wir alle haben eine Neigung für Betriebsblindheit, die durch unsere Wahrnehmung, unsere Vorstellung von etwas, zum Beispiel einer Situation, wie es sein sollte oder eben nicht, unserer Gesinnung, unser Verständnis von dem, was Recht und Unrecht ist, von meiner Wahrheit über eine gewisse Situation, unseren Erlebnissen und Erwartungen. Wir haben eine gewisse Betriebsblindheit, weil wir einfach stur hier stehen bleiben und sagen, das ist eine 9. Und nicht die Position wechseln. Ich mache das jetzt mit dem Blatt. Das sieht so aus. Ihr seht jetzt eine 6. Das muss nur gewechselt werden. Und ihr seht eine 9. Das ist sehr oft im Leben so. Wir sind fixiert auf der Position, wo wir stehen. Und sind auch nicht bereit, die zu verlassen. Und das tut allen Beteiligten gut, hin und wieder seine eigene festgefahrene Position mal zu wechseln, um eine andere Perspektive über Dinge und Situationen zu erhalten. Denn die eigene Perspektive zu wechseln kann Vorteile haben. Wir haben das bei Michel und beim Thomas gemerkt, das kann Vorteile haben. Da sagt plötzlich dem Thomas, es ist ein Nünxi. Aber aus der Sicht betrachtet, Michel, hattest du recht, das ist eine 6. Und wenn man dann die Größe hat und zu sagen, komm schon mal aus meiner Sicht, aus meinen Erlebnissen, aus meinen Erfahrungen, dann sagt plötzlich auch der Thomas, ja stimmt, das ist aus deiner Sicht ist das eine 6. Und jetzt, wo wir beide da stehen, es stimmt, es ist eine 6. Meine eigene Perspektive zu wechseln, kann Entflechtung in Beziehungen schaffen. Kann Entflechtung in einer Gemeinde schaffen, reduziert Erwartungen, bringt ein Verständnis fürs Gegenüber. Es kann Freiheit, es kann Entlastung in meiner eigenen Gesinnung schaffen und darüber hinaus auch im Miteinander. Albert Einstein hat mal gesagt, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Albert Einstein ist den meisten bekannt, auch wenn wir die meisten oder keiner von uns den erlebt hat. Aber der Einstein hat ein paar gute Sachen gesagt und erfunden. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und Anais Nin, auch eine ältere, schon mittlerweile verstorbene Person, eine US-amerikanische Schriftstellerin, hat mal gesagt, du siehst die Dinge, du siehst die Welt nicht, wie sie ist, du siehst die Welt so, wie du bist. Ich durfte schon einige Gespräche in meinem Beruf führen. Und nicht immer sind es Seelsorgegespräche, sondern hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun. Ich werde immer wieder auch mal angefragt, um Mediationsgespräche zu führen. Der Mediator, was ich in dem Fall dann bin, versucht, die Position zweier Personen zu klären. Anhand von Gesprächen, anhand von Fragen und so weiter. Klären heißt nicht immer, die müssen wieder zusammenfinden. Klären heißt auch, kann auch heißen, ihr beide, es funktioniert nicht, weil ihr zu unterschiedliche Sichten habt, weil ihr zu stur auf eurer Position beharrt, weil ihr nicht bereit seid, eure Herausforderung, euer Problem mal aus der gleichen Perspektive zu betrachten. Das, was Thomas und Michel hier gemacht haben, die haben zueinander gefunden. Da entstand Nähe. Da entstand Berührung. Hier ist Distanz. Hier nicht mehr. Und das macht ganz viel aus, auch wenn ich im Mediationsgespräch drinnen stecke. Und bevor ein Mediationsgespräch stattfindet, gibt es immer einen Rahmen, wird ein Rahmen abgestochen. Was darf sein, was darf nicht sein? Und zu diesem Rahmenabstecken gehört in meiner Situation, wenn ich die Gespräche führe, folgende Frage. Bist du bereit, eure Situation oder euer Problem auch aus der Perspektive deines Herausforderers, deines Provokateurs, also deines Gegenübers zu betrachten? Denn die Leute kommen ja nicht unbedingt in einem außerordentlichen, friedvollen Gemüt zu mir. Die sind ja zerstritten. Denn die haben etwas, das sie trennt. Es hat schon Ratsuchende gegeben, die haben gesagt, nein, ich bin nicht bereit dazu. Und dann sage ich bin nicht bereit, euer Mediator zu sein. Und dann gehen die enttäuscht raus. Ja, aber du bist doch Pfarrer, du musst es machen. Und ich sage, nein, ich muss rein gar nichts machen. Wenn du nicht bereit bist, deine Position mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, muss ich rein gar nichts machen. Weil das bringt nichts. Wir können uns einmal treffen, wir können uns 10-mal treffen, aber solange du hier stehen bleibst, ist das eine 6. Und solange ihr nicht zueinander kommt und das Problem mal gemeinsam anschaut, werdet ihr die Zahlen nicht gleich erkennen. Praktisch heißt das, die Position wechseln. Wenn wir bereit sind, das Problem, das zwischen uns steht, aus der Sicht des anderen zu betrachten. Wenn ich diese 6 aus meiner Sicht addiere, dann kommt was für eine Zahl raus? Die 12, oder? Wenn ich diese 9 jetzt addiere, kommt was für eine Zahl raus? Wir haben unterschiedliche Resultate. Merkt ihr das? Jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Jetzt habe ich die 9 und ich subtrahiere die 9. Was habe ich für ein Beispiel, für ein Resultat? Ich mache das mit der 6. Ich subtrahiere die 6. Ich weiß nicht, könnt ihr folgen, worauf ich hinaus will? Ich muss nicht immer auf meine Meinung beharren. Meine Erkenntnis ist nicht das Ende aller Erkenntnis. Was tut es mir, wenn ich sage, okay, es tut mir leid. Ich habe das Ganze falsch betrachtet. Ich subtrahiere. Und dann habe ich am Schluss eine 0. Und ich sage die 0 auch gerne Versöhnung. Also Vergebung, damit Versöhnung stattfinden kann. Subtrahieren heißt vergeben, damit Versöhnung stattfinden kann. Friedrich Glasl, der lebt noch, ist ein österreichischer Ökonom und Krisenmanager und Organisationsbereiter. Und ich durfte mal ein Seminar bei ihm besuchen zum Thema Mache deine Organisation konfliktfähig. Der schreibt, ein Perspektivenwechsel ist die Chance, zu sich selbst und zueinander zu finden. Die besten Entdeckungsreisen macht man nicht in fremden Ländern, sondern indem man die Welt mit neuen Augen betrachtet. Perspektivenwechsel. Und Peter Ustinov, ein US-amerikanischer Schriftsteller und Regisseur, der ab 1961 auch Schweizer Bürgerrecht hatte in Watt übrigens, der schreibt, deine Wahrheit ist wie ein Kronleuchter im Gerichtssaal. Alle sehen ihn. Aber jeder aus einem anderen Blickwinkel. aus einer anderen Sicht. Und ihr könnt das jetzt selber mal probieren mit dem. Ist ja auch so eine Art Kronleuchter. Der Stefan schaut ihn an und sieht ihn aus der Sicht. Ich schaue hier an und sehe aus dieser Sicht und die aus der Sicht. Jeder sieht die Wahrheit aus seiner Perspektive. Und wenn man nicht bereit ist, seine Position zu wechseln, kann das zu ganz, ganz großen Streitereien führen. Was ist ein Perspektivenwechsel? Es ist eine veränderte Sicht der eigenen Sicht. Ein Perspektivenwechsel ist eine Veränderung der eigenen Sichtweise. Du änderst deinen Blickwinkel auf eine Situation, auf ein Problem, auf einen Gegenstand, auf eine Person, auf deine Gesinnung, auf deine eigene Lebensperspektive. Und das ist ein Thema, das mich schon sehr lange beschäftigt und ich glaube, das wird uns auch in Zukunft als Gemeinde je länger, je mehr herausfordern. Und ich habe mich gefragt, gibt es in der Bibel Aussagen, gibt es in der Bibel Versen, die uns einladen, einen Perspektivenwechsel, eine veränderte Sicht der Dinge anzustreben, als diejenige, die zutiefst in uns verankert ist. Und ja, die gibt es. Und es gibt einige Bibelverse, ich werde sie nicht alle zitieren, aber ich werde auf ein paar wenige eingehen. Es sind Bibelverse, die uns einladen, einen Blickwinkel, unseren, meinen Blickwinkel, meine Sicht der Dinge zu ändern, vorzunehmen. Unseren Blickwinkel, unseren Fokus zu ändern und neu zu justieren, neu auszurichten. Es sind Einladungen von Gott, die Vorteile haben. Für mich ganz persönlich, die Entlastung schaffen, die Entflechtung schaffen, für mein Leben, für dein Leben und für eine ganze Gemeinde. Es sind Bibelverse, die zu einer inneren Transformation einladen. Und wir sagen denen frommen Sprachjargon Umkehr. Die einladen, unsere Sicht der Dinge zu ändern. Und es gibt einen Vers, wenn ihr den sehen werdet, dann werdet ihr den gleich alle kennen, denn ihr habt ihn alle schon gehört. Den finden wir in Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott erneuern. Indem ihr euer Denken erneuert, dann werdet ihr erkennen, was Gottes Wille für euch ist. Weißt du Gottes Wille für dich? Es steht da angeschrieben. Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Das ist Gottes Wille für dich. Das Gute, das Vollkommene, das Wohlgefällige. Dieser Vers ruft dazu aus, die eigene Denkweise bewusst zu ändern und sich nicht vom Weltbild prägen zu lassen. Und das Weltbild sagt, es ist wichtig, dass drei Personen zum Zuge kommen. Ich, meiner, mir, mich. Also vier sind's. Diese vier ist ganz wichtig, dass die zum Zuge kommen. Ich, meiner, mir, mich. Und wenn wir es genau anschauen, betrifft es eine Person. Selbstsucht. Die Bibel lädt uns ein, Gottes Perspektive einzunehmen. Und jetzt stelle ich dir die Frage, gibt es so einen Bereich in deinem Leben, wo ein Perspektivenwechsel dein Denken, deine Gesinnung und dein Handeln verändern könnte, wenn du dich nicht nach den Maßstäben dieser Welt beugst, sondern Gottes Perspektive einnimmst. Das Gute an der Sache ist, ich kann die Frage für dich nicht beantworten. Das Herausfordernde ist, du musst die Frage beantworten und machen wollen, angehen wollen. Gibt es so einen Bereich in deinem Leben? bringe einen weiteren Vers aus 2. Korinther 5, Vers 17, wo es heißt, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieser Vers beschreibt eine radikale innere Veränderung, die einer Neugeburt gleichkommt und unweigerlich einen neuen Blick auf das Leben mit sich bringt. Wenn wir das vergleichen mit der Geburt eines Kindes, das bis zur Geburt im Mutterleib ist, in Geborgenheit, in Wärme und so weiter, und dann plötzlich sieht das Kind sehr viel Licht, Herausforderungen und zu Recht schreit es. Zu Recht strampelt es, weil es so ganz anders ist. Die Bibel heißt, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Der bekommt eine andere Sicht der Dinge als bis zu dem Zeitpunkt. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo eine Neugeburt dir und deinem Umfeld zum Segen sein könnte und dadurch Frieden ermöglicht wird? Schwierig, oder? Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo eine Sinnesänderung Frieden bewirken könnte? Wir haben gesungen, Gott möchte die Welt verändern durch Liebe, nicht durch Fights. Und Fights, Kämpfe, ist nicht immer nur mit Waffe, sondern da sind wir recht gut mit Worten, mit Abneigung, mit Verachtung. Jetzt ändere das mal in Zuwendung, in Achtung, in Liebe. Ihr werdet überrascht, wie das funktioniert. Ein weiterer Vers aus dem Alten Testament zum Thema Perspektivewechsel finden wir in Jesaja 43, Vers 18 und 19. Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues, schon keimt es. Seht ihr es nicht? Diese Stelle ermutigt, den Fokus von der Vergangenheit wegzunehmen. Mir ist so viel Übel passiert, mir ist so viel Schlechtes passiert. Die Bibel lädt ein, ja, aber nimm deinen Fokus weg von dem. Und konzentriere dich auf das Neue, das Gott bewirkt in deinem Leben. Erkennst du das? Erkennst du Gottes Geist oder das Wirken des Geistes in deinem Leben? Und das kann nur passieren, wenn du dich dem hingibst. Wenn du sagst, jawohl, der Geist Gottes darf in meinem Leben wirken. Denn der Geist Gottes wirkt nicht Zerstörung. Der wirkt Wiederherstellung. Schaut euch die Schöpfung an, die Gott erschaffen hat. Das ist der gleiche Geist, der in deinem Leben wirken möchte. Aus einem Tohuwabohu, einem Durcheinander, hat er dich geschaffen. Hat er den Sternenhimmel geschaffen, das Universum, die schönen Blumen, den Sonnenuntergang. Das ist wie ich habe gedacht, ja, das ist ein Engelsflügel, ein riesiger, sah wunderschön aus. Das ist nur ein Teil von dem Sonnenuntergang. Das sieht so aus, wie wenn da so Flügel sind. Und ich habe gedacht, wie wundervoll. Und dann habe ich mich umgeschaut und sehe den alten Schuppen da. Und habe gedacht, Ferdinand, wie oft lebst du diese Schuppengesinnung? Und beschwerst dich übers Leben. Dabei steht die Einladung da, ich muss mich nur umwenden. Gibt es Lebensentscheidungen, Erfahrungen in deiner Vergangenheit, wo Gott dich einlädt, sie loszulassen und dich neu auszurichten? Und je älter man wird, umso mehr Lebensentscheidungen hat man getroffen. Und nicht alle stimmen uns glücklich, mir auch nicht. Aber bin ich bereit, die loszulassen, die mich zutiefst verletzt haben? Wo ich selber auch falsch entschieden habe und gesagt, Gott, tut mir leid. Hilf mir, mich neu auszurichten. Und ich glaube, und das sind so meine persönlichen Erfahrungen, aber auch aus der Seelsorge heraus, ich glaube, dies ist eines der schwierigsten und herausfordernden Entscheidungen im Leben eines jeden Menschen. Es bedarf ein hohes Maß an persönlicher Ehrlichkeit, damit dieser Prozess des Loslassen und Neuausrichten nicht zu einer frommen Floskel wird, sondern tiefgreifende Veränderungen, eine Transformation, eine Umkehr im persönlichen Leben bewirken kann. Ihr Lieben, das ist kein Sommer- und Frühlingsspaziergang. Das ist Winter und Herbst, dieser Prozess. Aber nach jedem Winter kommt der Frühling. Und das ist auch im Leben so. Das ist so, wenn wir bereit sind, uns dem zu stellen. Meine Erfahrung ist, aus Beruf, aber auch privat, wer sich mit seiner Vergangenheit nicht versöhnt, hadert mit der Gegenwart und nährt die Zukunft mit Frust und Bitterkeit, was die Basis deiner morgigen Gegenwart ist. Wer sich mit seiner Vergangenheit nicht versöhnt, hadert nicht selten mit der Gegenwart. Und ihr Lieben, die Vergangenheit kann ich nicht rückgängig machen. Ich kann mich mit der versöhnen und ich kann sie loslassen, indem ich mich vielleicht selber vergebe, mich versöhne. Die Gegenwart, das ist das, was wir jetzt erleben. Eure Gegenwart ist, dass ihr mich zuhört. Was das morgen mit euch macht, das entscheidet ihr. Und eure Zukunft, deine Zukunft planst du. Du entscheidest, wie dein Leben und miteinander mit dir selbst und deinem Nächsten von jetzt bis zum Grabstein aussehen soll. Das entscheidest du ganz alleine. Auch hier in der Gemeinde. Die Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Und ich glaube, es wäre hin und wieder gut und richtig, wenn wir die Etappe, die uns das noch bleibt, aus Gottes Perspektive betrachten. Gott, was möchtest du mit mir in dieser Zeit? Matthäus sagt dazu, Matthäus 6,33, euer wichtiges Ziel sollte sein, dass Gottes Sache immer die größte Priorität in eurem Leben hat. Macht seine Sache zur Hauptsache. Macht sie zu eurer Sache. Dann wird er euch alles weitere geben, was ihr sonst so braucht. Dieser Vers lehrt einen fundamentalen Perspektivewechsel, indem man Gott und sein Reich in den Mittelpunkt stellt, anstatt sich und das, was mich umgibt und das, was ich alles angehäuft habe und dem ich vertraue. Dieser Vers lädt ein, eine gotteszentrierte Perspektive für mein Leben und dem mir Anvertrauten einzunehmen. Was ist Gottes Sache für dich persönlich in Anbetracht dessen, was Gott dir anvertraut hat und sollte höchste Priorität in deinem Leben haben? Es geht mir jetzt nicht um die Standardantworten. So wie, wir müssen Friedensstifter sein, wir sollen Salz und Licht sein, wir sollen Botschafter sein, wir sollen zum Segen sein, wir sollen Zeugnis sein und wir haben einen langen Katalog. Es ist viel tiefer und weitreichender. diese Frage ehrlich zu beantworten. Viele unserer Probleme, viele unserer Herausforderungen, auch in den Gemeinden, sind hausgemacht. Hausgemacht, weil wir Gottes Sache, ich für mich persönlich und du für dich, aus dem Fokus verloren haben. Und vielleicht denkst du an dieser Stelle, oder vielleicht beginnst du an dieser Stelle, dich mit der Frage zu beschäftigen, was ist denn Gottes Sache für mich ganz persönlich? Wenn dem so ist, wenn du dich damit beschäftigst mit dieser Frage, dann beantworte folgende Frage für dich. Womit hat Gott dich begabt? Womit hat Gott dich befähigt? Womit rüstet er dich zu? Zu welchem Zweck macht er das? Damit du gut dastehst? Oder ist es zu seinem Lobe, zu seiner Herrlichkeit? Womit hat Gott dich begabt, befähigt und ausgerüstet? Und zu welchem Zweck? Zweite Frage. Worin erlebst du ganz besonderes Gelingen? Da merkst du, das geht dir von der Hand. Womit hast du Erfolg? Es gibt Personen, und ich kenne solche Personen, die können anpacken, was die wollen. Das wird zu Gold. Die haben eine wirtschaftliche Gabe und die können fast machen, was sie wollen. Und das bringt einen wirtschaftlichen Ertrag. Wozu? Worin erlebst du ganz besonders Gottes Segen? Du weißt das. Du weißt das, was dir gelingt. Du weißt das, wo du erfolgreich bist. Warum ist das so? Was ist der tiefere Sinn und Bedeutung hinter deinem Erfolg, hinter deinem Gelingen, hinter dem Segen? Kann es sein, dass Gott dich begabt, befähigt, zurüstet, jedem individuell auf eine ganz besondere Art und Weise, um eine große Vielfalt zu ermöglichen? Dass es ein schöner Blumenstrauß ist? Wie wunderschön kann die Irene singen? Hätte ich den Gesang angeleitet, das wäre anders ausgegangen. Kann es sein, dass Gott dir Erfolg, auch wirtschaftlichen Erfolg und Gelingen schenkt, um mit dem, was er dir anvertraut hat, seine Sache mit dem dir Anvertrauten vorwärts zu bringen? Kann es sein? Ich habe mich damit nicht zum Freund gemacht, mit einer Aussage bei uns in Basel. Wir haben kein Geldproblem. Wir schreiben rote Zahlen, weil gewisse Leute mit dem ihnen anvertrauten, das nicht zu ihrer Sache gemacht haben. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Ein Geldproblem zu haben oder ein Gebermentalitätsproblem zu haben, sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ich weiß keine Namen. Das will ich auch nicht wissen, wer was gibt. Aber es sind keine 50% unserer Gemeinde, die spenden. Finde ich haarsträubend traurig. Das geht nicht um mich. Das geht nicht um Basel. Das geht um Gehorsam und um Vertrauen. Wie schnell sagen wir, geben ist seliger als nehmen. Aber immer dann, wenn es den anderen betrifft. Lest mal 2. Korinther 9. Wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten. Wir ernten. In Basel. So traurig es ist, aber wir ernten. Und da beginnt ein Umdenken. Sehr, sehr langsam. Und das geht nicht nur um Finanzen. Da wird es einfach sehr offensichtlich. Sondern auch, die können mal machen, lassen mal machen. Aber ich kontrolliere trotzdem immer noch, wie es gehen soll. Freisetzung. Wohlwollen, das Gute und so weiter. Ihr Lieben, suchen wir nicht die Schuld bei jemand anderen, wenn ich stur darin bleibe und sage, das ist eine 6. Ihr könnt sagen und wollen, was ihr wollt. Es ist eine 6. Dass das auch eine 9 sein könnte, kommt für mich nicht in die Tüte. Egal, was ihr denkt. Was ist Gottes Sache für dich, damit er seine Sache voranbringen kann? Was sind deine Gaben, deine Fähigkeiten, dein Erfolg? Mal grob gesagt, der Segen Gottes, den du erlebst. Wofür? Ich bringe einen letzten Vers. Kolosser 3, 1 und 2. Wenn ihr also mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euren Blick nach oben, wo Christus ist und auf dem Thron Gottes sitzt. Denkt an das, was im Himmel ist, und nicht an das, was auf der Erde geschieht. Dieser Vers fordert dazu auf, eine himmlische oder eine ewige Perspektive einzunehmen, die über die täglichen irdischen Sorgen hinausgeht. Wir alle haben unsere Beschwerden auf unterschiedliche Art und Weise. Wir alle haben unsere Sorgen, unsere Gedanken, die wir uns machen, sei es Weltfrieden, sei es der Gehstock, den ich nicht finde, sei es die Gedächtnislücke, die ich habe, sei es im Moment meine Hüfte, die mir Probleme macht, weil ich auf Südlichkeit bin, beim Schutte. Es macht mir Schmerzen. Und ich muss in Physiotherapie gehen und er sagt Dehnübungen und dann kommt das wieder und ich sage, das geht nicht. Es macht weh. Und ich sage, jo, Ferdinand, das weiß ich, aber mach es trotzdem. Und ich gehe nach Hause, dehnen. Mir geht es nicht gut, zu dehnen. Ich wäre viel lieber wieder auf dem Platz und das wird reibungslos laufen. Ich könnte wieder am Ball dranhauen, ich könnte wieder laufen, alles voll. Im Moment funktioniert es nicht. Ist das meine Perspektive? Oder gibt es noch eine andere für mich? Und für mich gibt es eine andere Perspektive. Und ich glaube, die Physiotherapeutin ist, was das betrifft, zuversichtlicher wie ich selber, aber das ist mal ihr Ding und ich habe mein Ding. Aber gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo es deinen Alltag erleichtern würde, wenn du die aus der Ewigperspektive ansehen würdest? Das sind ein paar wenige Bibelverse, die verdeutlichen, also zumindest für mich verdeutlichen, dass ein biblischer Perspektivewechsel oft mit einer Umkehr des Herzens zu tun hat. Mit der Gesinnung und einer Erneuerung des Geistes verbunden ist, die den Blick von weltlichen Dingen, und von denen gibt es ganz viel Unschöne, auf Gottes Willen und ewige Werke legen. Die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, erfordert eine Entscheidung. Es ist einfacher und gemütlicher, bei gewohntem Denken, gewohnten Ansichten und Meinungen festzuhalten, weil den Trip kennen wir. Statt mich aktiv zu bewegen, wäre der Thomas hier stehen geblieben, der hätte nie die 9 erkannt. Und wäre der Michel hier stehen geblieben, der hätte nie die 6 erkannt. Und das ist auch in unserem geistlichen Leben so. Und unserem persönlichen Leben. Und nicht selten ist es wichtig, dass wir uns aufeinander zubewegen und sagen, lasst uns das Ding mal gemeinsam anschauen. Lasst uns die Herausforderung doch mal gemeinsam anschauen. Und wenn das passiert, bin ich als Mediator richtig happy. Weil dann weiß ich, da kann was passieren, was Schönes. Auch in der Seelsorge, auch in der Ehe. Man lässt sich nicht scheiden, weil man liebevoll und friedvoll miteinander unterwegs ist. Wenn wir aber stur bleiben, verpassen wir die Chance, durch neue entstandene Erkenntnisse etwas zu bewegen. Diese Erkenntnis bleibt ungenutzt und wir segeln im alten Trott weiter und weiter und weiter und bleiben unverändert. Durch einen Perspektivenwechsel gewinnst du buchstäblich eine neue Sicht. Das bringt neue Einsichten und Ideen. Denkt an dem Bild. Wenn du statisch bleibst und sagst, ich schaue mich nicht um, bleibst du beim alten Schuppen. Und du brauchst einfach nur eine kurze Umkehr und siehst die Herrlichkeit Gottes. Du entscheidest. Was für eine Mega-Chance wird uns geboten, wenn wir nicht bei dem Schritt stehen bleiben, wo wir den Blickwinkel des Gegenübers in Betracht ziehen, sondern aufeinander zugehen und aus der gleichen Position die 6 sehen und die 9. Und indem wir aufeinander zugehen, passiert Folgendes. Die geht weg und dann entsteht eine 8. Ihr wisst, wofür eine 8 steht, ne? Die steht für Harmonie, für Gleichgewicht, für Ewigkeit, für Verbundenheit, für ein Miteinander. Und legt man die 8, ist das das Zeichen der Unendlichkeit. Nochmal. Habe ich eine 6 oder eine 9? Oder gehen wir aufeinander zu und sagen, es entsteht eine 8. Die Bibel formuliert diesen Schritt wie folgt und damit schließe ich. Im Psalm 133 steht, wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder, ich sage mal auch Schwester, wenn Geschwister in Frieden zusammenleben. Das ist so wohltuend wie das duftende Öl, mit dem der Priester Aaron gesalbt wurde. Es ist so wohltuend wie frischer Tau, der vom Berg Hermon auf die Berge Zions niederfällt. Ja, dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, nach dem wohl größten Crash, den sie in ihrer Karriere erlebt haben, das letzte Abendmahl, da sagt Jesus zu den Jüngern, einer von euch wird mich verraten. Einer von euch wird mich verraten. Das waren die engsten Mitarbeiter, das waren Freunde. Das waren keine Feinde, die da am Tisch saßen. Und zu diesen Freunden sagt Jesus, einer von euch Freunde, einer von euch engsten Mitarbeitern wird mich verlassen. Und zwar derjenige, der mit mir zusammen das Brot in den Teller tunkt. Das Brot in den Teller tunkt nach jüdischem Verständnis war, ich liebe dich, egal was passiert. Das macht Jesus mit dem Judas. Und dann haut der Judas ab, der geht raus. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, was für eine Spannung in diesem Raum gewesen ist. Also für mich etwas vom Heftigsten, weil ich selber Verrat erlebt habe von sehr engen Mitarbeitern. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und dann sagt Jesus Folgendes. Johannes 13, 34, 35. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr auch einander lieben. An eurer Liebe untereinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Amen.
Herzlichen Dank, Ferdinand, für die eindrucksvollen Worte, die sicher noch lange nachklingen werden. Und diesen Dank geben wir jetzt in unserem Abschlusslied auch unserem Herrn, indem wir die ersten drei Strophen von Danket dem Herrn singen. Wir danken dem Herrn, der ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.
Wir kommen zu den Informationen. Aber vorher, ich möchte nochmal auf die Predigt zurückkommen. Also ich bin überwältigt von Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Predigt, die hat jetzt so in, sag mal, sicher in meine Situation gepasst. Aber ich denke auch in unsere Situation als Gemeinde. Also an einfach diejenigen, die an der GV waren, hat es bei euch auch geklingelt. Wenn ihr ans letzte Traktandum denkt. Also ich finde das hammermäßig, ich muss sagen. Also, und eben, also, ja, ich weiß, also ich denke es. Und das ist ja das Coole, oder? Also, es hat niemand, wir haben ihm nicht angerufen und gesagt, du, wir brauchen eine Predigt zu dem Thema. Überhaupt nicht. Also, ja, Herr Jesus, ich lobe dich, das ist unerhört. Und eben, bleiben wir dran. Also, das war eine Kalorienbombe, was wir jetzt gehört haben, für mich. Und da hat so viele, ja, zum Teil auch schwer verdauliche Sachen drin, das muss man wie eine Kuh wiederkäuen, oder? Und die Gefahr besteht, ja, jetzt nächstes Mal ist Adventsgottesdienst und dann kommt wieder anderes und dann ist es weg. Also ich möchte da dranbleiben und ich lade euch ein. Stefan, hat die Aufnahme geklappt?